Wie behindert ist Michael Schumacher?
Und weitergedacht, können wir überhaupt sicher sein, dass er vielleicht nicht gegen seinen Willen festgehalten wird?
Das ist das, was ich meine, Alter. Und dann kiffst du und trinkst und dann gehen alle nach Hause, du gehst in dein Zimmer, es ist 4 Uhr morgens, du denkst, ah fuck, ich mach mir noch eine Bong. Ich wusste, okay, das ist, wo ich geboren bin und es ist Krieg gerade, aber ich weiß nicht, ob ich hatte nie diesen patriotic sense. Dieses ganze Fat-Positivity-Scheiße von dünnen Leuten, die so tun wollen, als wären sie moralisch überlegen. Das tut uns Dicken nicht gut.
Längste Zeit meines Lebens war echt mein Sinn, die Party am Wochenende und wenn keine Party war, die Vorfreude auf die Party.
Genau. Der eine Moment, wo meine Eltern wirklich ein bisschen gezweifelt haben, war, wo wir als Familie das erste Mal ein KZ besucht haben. Holy shit. Hast du ein Intro oder machst du einfach nur was?
Ich glaube, wir fangen jetzt einfach so an. Das war jetzt das Intro. Du hast das erste Wort in diesem Podcast gehabt. Du hast sofort hier dein autoritäres Verhalten an den Tag gelegt.
Verhalten.
Das hast du gesagt. Ich finde dich überhaupt nicht asozial.
Dafür kennen wir uns nicht so lange.
Deswegen. Wir kennen uns eigentlich relativ wenig. Wir kennen uns aus den diversen Backstages der Comedy Clubs.
Ja, ich halte mich fern von anderen Comedians. Ich habe einfach 13 Jahre Erfahrung, deswegen.
Wohlweislich, ja. Du hast keinen Bock mehr auf den ganzen Smalltalk irgendwie. Comedy-Philosophie, ich teste heute was Neues und machst so ein Sandwich oder legst du sofort los? Nee,
das finde ich geil eigentlich, Comedy-Philosophie, besonders mit neuen, jungen Leuten, die eine gewisse Work-Ethic haben.
Ja.
Ist Mikro okay?
Mikro ist okay, ja. Mikro ist okay, wir hören uns ja auch. Okay, jetzt also so viel haben wir es jetzt eigentlich schon verraten, du hast schon gesagt, du machst seit 13 Jahren Comedy.
Ja.
Ich bin der Newcomer, ich bin froh, dich heute zu Gast zu haben, ich bin auch Fanboy. Sage ich wirklich nur, wenn es dann auch wahr ist. Aber bin ich, ja. Und ist für mich auch immer wieder cool oder manchmal so ein Moment, wo ich nachhinein denke, so ich trete vor Leuten auf wie Phyllis, vor dir, vor Kina und denke so, hey, die Leute irgendwie, als ich angefangen habe, zu denen ich aufgeschaut habe, jetzt mache ich immer noch, aber stehen zusammen auf der Bühne. Und das ist schon cool.
Ja, und jetzt hast du einiges Social Media technisch überholt, du Sack.
Ja, aber das ist ja, das sind ja eigentlich so zwei Welten, ne? Das sagt ja überhaupt nichts
das
aus,
stimmt,
wie man auf der Bühne performt.
Das stimmt, aber das macht eine Menge. Ich habe das letzte mit einer anderen Comedian. Das macht eine Menge mit der Psyche von uns Comedians.
Ich war jetzt gerade 10 Tage im Urlaub in der Türkei, aber eigentlich ist egal, wo ich war, weil ich habe einfach 10 Tage Instagram deinstalliert.
Ja.
Und ich hätte auch einfach hier bleiben können und 10 Tage Instagram deinstallieren können, dann wäre es mir genauso gut gegangen danach.
Es ist ein Unterschied wahrscheinlich, lebensqualitätstechnisch.
Es ist ein Riesenunterschied und für mich ist es wirklich das Suchtmittel, was mir die meisten Probleme noch bereitet. Aber ich muss halt irgendwie damit umgehen. Ne?
Das Ding ist, wenn ich auf Instagram bin, der einzige Grund, warum ich da bin, ist so 2 Gründe. Ich lade was hoch.
Ja.
Oder sagen wir 3 Gründe. Ich gucke erstmal, ob ich schon berühmt geworden bin und das ist nie der Fall. So.
Was ist in den letzten 5 Minuten passiert? Nichts. Ist doch passiert, ja.
Und dann lade ich was hoch und dann gucke ich, ob das irgendwie ankommt. Das kommt auch nie an. Deswegen, ich bin nie wirklich auf Instagram, wenn es darum geht, Content zu konsumieren. Da habe ich mehr, muss ich ehrlich sagen, als TikTok für mich, weil es so einfacher ist. Weil auf Instagram habe ich das Gefühl, ich müsste irgendwie meine Avenues erstmal finden.
Ja.
Und ich kriege immer die gleiche Scheiße, irgendwelche Leute, die so aussehen wie du und auf Reisen sind. Und das ist so für jemanden, der kaum in den Urlaub geht, so, oh, get the fuck out of here.
I don't want to see it.
No.
Ja, verstehe ich. Vielleicht muss den Algorithmus noch trainieren. Aber ist er auch gut? Ich bin mittlerweile von dem Content-Konsumieren auch weg. Hatte ich früher mehr Probleme. Wo ich einen ganz starken Zwang habe, ist Zahlen zu checken.
Von anderen oder von dir?
Nee, manchmal auch von anderen, aber am meisten von
Ach so,
mir.
Also so richtig statistisch war, wie so viel zu gucken.
Genau, und jetzt habe ich irgendwie den Podcast, jetzt habe ich einen YouTube und manchmal gehe ich da so alle halbe Stunde drauf, aber so. Dann ist es passiert und dann merke ich erst, was mache ich denn hier schon wieder?
Ja, wenn ich Zahlen checke, ist es hauptsächlich von den anderen. Und ich denke, was habe ich nicht gemacht? Ich finde das krass gerade.
Das ist furchtbar, das macht viel mit einem,
das
oder?
Es tötet irgendwie die Kreativität, weil du sehr oft da sitzt und dann abgelenkt bist. Aber ganz ehrlich, das ist leider die Krux, die wir zu tragen haben.
Ja.
Und ich hoffe noch irgendwann, dass irgendwas passiert, dass irgendjemand entdeckt, boah, shit, der ist funny und von dem gibt es so viel da draußen.
Ja.
Oder ich bin halt die nächsten 10 Jahre genauso. Ich bin so eine edgy Legende, während irgendwelche neuen jungen Leute sich tausende von Follower erarbeiten.
Ja.
Das ist das Ding. Es sind neidlos anerkannt. Es gibt Leute, wir haben es vor dem Podcast, Fred Costea, der in den letzten Wochen zigtausende Leute dazu gewonnen hat, durch seine ziemlich gut geschriebenen
Super,
Videos. Wobei ich als jemand, der so ein Originality, also originell sein. Ich meine, er macht ja jetzt nichts was Neues, er macht das, was schon mal da war, viel besser als viele anderen.
Genau.
Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten aufregt. Mhm. Dass Originalität nicht so anerkannt wird, sondern wenn du irgendwas machst, was gut schnell ankommt, dann kriegst du deinen. Ich meine, es gibt Leute, die machen ohne Scheiß Internetwitze für TikTok und erreichen hunderttausende Leute, wo du als Comedian, der da sitzt und wochenlang an neuen Sachen schreibst, denkst, warum mache ich das denn noch?
Für die Leute ist gerade auf Social Media diese Relatability so wichtig, dass sie sofort verstehen, warte mal, ich schieb mal deinen schwarzen Penis so ein bisschen davon. Genau, so ein bisschen.
Ich den so ändern, dass er
so, mehr in ja, die, ja, du kannst so mehr, mehr in die Richtung.
Ja. So. Perfekt.
So, sehr gut.
So besser.
Genau, für die Leute geht's sofort darum, genau so, das kenne ich. So, das kenne ich aus meinem Leben und deswegen, es gibt ein Beispiel, jetzt auch no hate, ist alles gut. Es gibt einen Instagrammer, Clemens Brock heißt der, der macht immer so, jeder Vater immer. Der hat irgendwann, der hat vorher einen anderen Content gemacht und irgendwann hat er mal die Vaterrolle gespielt, auch so mit Kissen unterm Shirt und diesen klassischen Handy am Gürtel und dann spielt er den Vater in allen Situationen und hat er gesehen, das funktioniert. Jetzt spielt er nur noch den Vater und die Leute und der Algorithmus wissen einfach, okay, ich kriege genau, das ist der Vater. Und jeder ist so, ah genau, mein Vater ist genauso.
Das meine ich. Das ist das, was mich am meisten frustriert. Nicht, dass irgendwelche Leute, die gerade angefangen haben, durch ihre Arbeit das so ansammeln, aber es geht mir auf den Sack, dass ich einfach jedes Mal, wenn ich was sehe, denke, okay, das ist, jeder hat es im Kopf, irgendeiner sagt es und die sitzen so, oh ja, okay, ja, du sagst das, was ich denke. Und das führt dazu, dass dann auch es gibt auch das Gegenteilige. Ich habe sehr viele junge Leute, die besonders jetzt anfangen, super Work Ethic haben und das Bestreben haben, erstmal Comedy zu lernen. Und aber es gibt auch Leute, die die mogeln sich dann da rein, holen ihre riesen Follower und werden dann natürlich belohnt auch von den Fernsehanstalten, von den Agenturen, weil die gucken nicht genau, die gucken jetzt nicht durch dein Instagram oder TikTok und sagen, oh, wie originell ist das denn? Oh, wow, sein Writing, oh, seine Prämissen, oh, die Punchlines. Die sagen, was, 150.000? Und dann werden die nass in der Hose.
Ja,
und
ja.
Dann ist es super schwer, wenn du 977 Follower auf Instagram hast, aber weißt, nee, ich könnte hier 25 Minuten ohne Probleme killen mit Material, was dich begeistert, aber das willst du nicht.
Man muss mittlerweile echt irgendwo ja auch Marketing-Manager, Content-Creator sein. Ne?
Also das ist wirklich alles nervig. Früher waren wir Comedians, unsere eigenen Regisseure, unsere Autoren, unsere eigenen Hauptdarsteller. Jetzt musst du noch die ganze Producing-Level-Scheiße, die irgendjemand gemacht hat, selber übernehmen.
Der Vorteil ist halt, man hat es irgendwie ja selber in der Hand. Man ist nicht mehr so abhängig von Fernsehanstalten.
Ja, das stimmt. Ja,
aber wir sind die Sklaven des Algorithmus.
Du hast deine Abhängigkeit verändert. Jetzt bist du abhängig von diesem, wirklich von dem Algorithmus, der nur dazu da ist, und ich hoffe, das verstehen Leute, ja, diese riesigen Anstalten, Social-Media-Anstalten sind nur dafür da, damit andere riesige Kooperationen Scheiße verkaufen können, die du nicht brauchst.
Ganz genau. Es geht letztendlich nur um Eyeballs.
Ja, ne? Und das, was mich am meisten aufregt, ist, wenn ich dann irgendwelche Leute so Social Warrior auf Instagram sehe, die Hunderttausende von Followern haben und sich selber glauben, sie wären diese Leute, die Welt verändern mit Posts. Und wo du denkst, aber drei Posts später hast du eine Anzeige für, was weiß ich, Tena, die Binde oder Nescafé oder wow.
Glaubst du denn, dass es eine gute Art und Weise gibt, sich trotzdem vielleicht auch für Themen einzusetzen oder denkst du, dass oft einfach schnell verlogen ist?
Das Problem, was ich habe, ich war ja selber extrem aktiv in meiner Jugend. Ich glaube, jeder, der ein bisschen Grips hat, ist aktiv irgendwann. Ich war damals nicht Mitglied, aber Teil von diesen ganzen Attack-Demos. Mhm. Anfang der 2000er, du bist alt genug, um dich daran zu erinnern.
Ich kenne mich aus, ja.
Und das war halt damals, die Thematik damals war, wir sind auf die Straße gegangen, weil wir wussten, je mehr wir die Märkte globalisieren und die globalen Probleme aus Acht lassen, desto schlimmer wird es irgendwann und dann wird es auch schwieriger, diese Probleme wirklich zu lösen. Und das ist da, wo wir sind gerade. Ich meine, gestern Berlin-Marathon, wiederum unglaublich junge, privilegierte, weiße Deutsche, die sich irgendwie auf die Straße kleben wollten und ein Zeichen an BMW senden wollen, die das sponsern. Ich meine, Dude, echt, es gibt bessere, geh doch und kleb dich vor die Häuser der Quanz. Mhm. Der Familie, die reichste Familie Deutschlands.
Aber sie kriegen Presse. Also es ist erstmal Aufmerksamkeit.
Das ist, was ich meine. Alles, was wir machen, ist für Aufmerksamkeit.
Ja.
Und Aufmerksamkeit, sollte uns jetzt klar geworden sein, führt nicht dazu, dass die Welt besser wird. Ja. Gibt eine Aufmerksamkeit, Leute kriegen eine bestimmte Anzahl an Follower und dann benutzen sie das, um irgendwelche scheiß Bücher zu verkaufen oder ihren eigenen Geltungsbedürfnis wirklich zu zollen, hier, ich habe es geschafft. Ich finde, wenn wir wirklich was verändern wollen, dann müssten wir eigentlich als Zivilisation merken, was für eine beschissene Zivilisation wir sind, was für riesige Fehler wir machen. Ich meine, wir machen die gleiche Fehler wie vor 100 Jahren auch. Jetzt wird es wiederum auf irgendwelche armen Immigranten geschoben.
Es ist halt um einiges potenzierter, ne? Durch irgendwie Social Media, ja, durch AI-Tools, durch whatever, ist dieser Effekt halt 10-mal, 20-mal, 30-mal so groß.
Ja, außerdem sind wir viel, viel, viel einfacher zu manipulieren und wir manipulieren uns ja selber. Deswegen, vielleicht ist es zu zynisch für jemanden, der kann sein, ein 40-jähriger Comedian, der unbekannt ist und keine Kinder hat. Und deswegen, mir würde es nichts ausmachen, dass wir in den nächsten Wochen wieder ein Weltuntergangsszenario haben, was ich glaube auch passieren wird. Aber das Problem ist, wir können das nicht mehr lokal lösen. Wir können in Deutschland uns dann auf die Straße kleben und dafür hoffen, dass wir irgendwann das Verständnis haben, dass das ein Riesenproblem, globales Problem mit der Klimakrise kommt. Aber wir allein aus Deutschland können das nicht lösen. Wir müssten als Zivilisation dahin gehen. Aber das Problem ist, wir sind immer noch unterjocht in diesem ganzen Fuck. Irgendwann werden die Märkte das schon richten. Trickle down funktioniert, Leute. Come on.
Wir sehen jetzt ja gerade, dass es ins Stocken gerät und dieses ganze Konstrukt Kapitalismus funktioniert ja nur, wenn wir weiter wachsen. Ohne Wachstum bricht Kapitalismus zusammen und
ja, für einige, das ist das Problem, dass für die ja, Mehrheit, aber es genau. gibt immer noch die Leute oder die Entities, die an dieser riesigen Wirtschaft wiederum verdienen und die warten dann, dass es wieder besser geht. Das ist halt diese zyklische Scheiße, die immer wieder kommt.
Ja, ich meine, aber frustriert dich das? Denkst du viel darüber nach oder sagst du einfach, fuck it?
Das Ding ist, ich glaube, das Problem wird irgendwann sein, dass wir irgendwann kommen, dass wir nicht mal mehr den Glauben haben, dass wir es irgendwie hinbekommen. Und dann kommt es richtig runter. Ich glaube, das Problem ist, wir müssen anerkennen, fuck, wir sind fucked. Hoffen wir, dass die Aliens kommen.
Irgendwann. Ich wollte, apropos Aliens, ähnliches Thema, ich wollte auf eine Prämisse von dir zu sprechen kommen, ohne den Joke zu verraten, weil ich da auch einen persönlichen Bezug zu habe. Weil ich nämlich mal in Downtown Jerusalem war und die gleiche Erkenntnis hatte wie du, in einer Prämisse hast, nämlich dass alle drei Weltregionen am gleichen Ort entstanden sind.
Und ich dachte, oh mein Gott, Jerusalem, was habe ich irgendwas
nein, du hast nichts
über unsere jüdischen Mitbürger gesagt?
Nein, du hast nichts, kein Möllemann, nichts Antisemitisches gesagt. Aber genau, dass diese Erkenntnis, das hatte ich auch damals, ich war damals vor drei Jahren in diesem King David Museum, König David, und die Geschichte da ganz interessant gehört. Und dann wurde mir zum ersten Mal klar, auf dem Ölberg, wo Jesus gekreuzigt wurde, unser Prophet Mohammed in den Himmel gestiegen. Also auf dem gleichen Quadratmeter. Und für die Juden, da steht ja auch die Klagemauer, der Erlösertempel. Alles ist, unsere Erde ist klein, aber dann doch groß genug, dass diese drei Religionen wirklich alle dort entstanden sind. Und ich dachte auch damals so, really?
Ja, ich meine, es war ja vor 1000 Jahren auch, wie gesagt, the cradle of civilization in der Gegend. Also,
ja,
ich meine, fuck, was soll man machen? Ich meine, das ist das Ding, wo ich echt froh bin, in einer etwas atheistischeren Welt zu leben mittlerweile.
Ja.
Dass das nicht mehr so ein Muss ist. Wobei, ich bin aufgewachsen in Ostwestfalen und da war Religion noch recht wichtig, das war nachher halt auch immer die Gruppierung von katholisch.
Bist du religiös aufgewachsen?
Nee, mein Vater war ein Kommunist, meine Mutter war eine Philosophiedozentin.
Ja.
Ich glaube, die beiden glauben an Gott in dem Sinne, weil sie denken, oh fuck, was ist, wenn er echt ist und wir dann hinkommen und wir haben nicht geglaubt. So. Aber die waren nie jemand, der wirklich diesen Glauben an uns, die haben einfach versucht, dass wir in Deutschland Deutsch lernen, so schnell wie möglich, damit wir uns mit den Ämtern rumschlagen können.
Du bist in welchem Alter bist du? Du bist aus Afghanistan gekommen.
Ich bin aus Afghanistan gekommen. Ich glaube, ich war so 8, 9. Ich glaube eher 9. Ich hatte die zweite Klasse in Afghanistan beendet.
Dann hast du bist Farsi, spricht man da? Oder?
Farsi, ja, oder Dari. Das ist das, die Amtssprache. Und dann gibt es noch Pashtun, das kann ich nicht, aber Farsi, ja. Farsi ist mehr, aber die iranische Version.
Ah, okay.
Und die iranische Version ist fancy, ja.
Die ist fancy, ja.
Die benutzen auch Sachen wie Merci.
Was ihr mittlerweile beide gemein habt, die Afghanen und die Iraner, ihr könnt beide gerade nicht in euer Heimatland.
Ich hatte, um ehrlich zu sein, für mich gibt es das Heimatland da nicht mehr. Afghanistan an sich existiert seit Jahrzehnten nicht mehr. Das wurde.
Das, wo du es kennengelernt hast ursprünglich.
Ich war auch so ein abstraktes Ding für mich als Kind. Ich meine, ich wusste, okay, das ist, wo ich geboren bin und es ist Krieg gerade, aber ich weiß nicht, ob ich hatte nie diesen patriotic sense. Und dann je älter du wirst und erkennst, wie viel da passiert ist, aber ich glaube, ich bin ja auch in Kabul aufgewachsen, ich glaube, wenn, dann war das halt die Stadt, die irgendwas hinterlassen hat, aber an sich Afghanistan, ich bin als Kind nie wirklich rumgekommen, was an sich ein wunderschönes Land ist, wenn du auf Wüsten stehst, und kleine Oasen, dann ist es perfekt, es ist gebirgig, es ist recht überm Meeresspiegel und es gibt einige wunderschöne Gegenden und ich kenne die ja nur aus Arte-Dokus, deswegen habe ich nicht so einen Bezug, ich glaube, für mich war das sehr klar, kurzer Zeit in Deutschland, okay, das ist the new place, buddy.
That's it. Ich meine, was bleibt einem, ist ja auch gut, ne? Irgendwie, ja. wenn man ständig Sehnsucht hat und da stecken bleibt.
Ja, aber ich glaube, diese Sehnsucht wird auch hineingetragen in Kinder durch ihre Eltern. Und da bin ich echt, da haben Vorteil, meine Eltern wussten, fuck, es gibt kein Zurück. Ich meine, die waren intelligent genug, um zu wissen, dass die Situation vorher schon scheiße war. Und jetzt politisch mit den Mujahideen, die dann irgendwann zu den Taliban wurden, das ist unmöglich. Und deswegen wussten die, fuck, okay, dann lassen wir die so deutsch werden wie möglich. Ich glaube, der eine Moment, wo meine Eltern wirklich ein bisschen gezweifelt haben, war, wo wir als Familie das erste Mal ein KZ besucht haben. Holy shit.
Ich glaub, only we knew.
Na, ich meine, sie waren geschichtlich schon bewandert und wussten, was passiert ist. Aber
wenn das du so dann, zu sehen.
So zu sehen. Und das, was ich aber sagen muss, dann muss ich den Leuten anrechnen, die uns damals in diesem kleinen Kaff Bad Driburg, in diesem wunderschönen ostwestfälischen Kaff, die haben uns da hingebracht.
Also, in welchem KZ?
Ich weiß es nicht mehr. Es war nicht weit weg, glaube ich, von da, wo wir gewohnt haben, so 2 Stunden. Ich weiß nicht mehr genau, das war das erste.
In Westdeutschland gab es?
Ja, ich weiß. Buchenwald. Oder, oh, fuck, ich habe es vergessen. Wir sind mit dem Auto hingefahren, das weiß ich nicht.
Buchenwald ist bei Weimar, ne? Irgendwie Thüringen.
Das könnte sein, weil wir sind stundenlang mit dem Auto gefahren und da war wirklich die Diskussion zwischen meinen Eltern und besonders mit meinem älteren Bruder und mir, weil ich glaube, wir haben das falsche Land uns ausgesucht. Aber ich glaube, das ist ja auch der Unterschied damals zu den Leuten, so das Bestreben wirklich zu zeigen, hey, das ist unsere Geschichte, das, was wir gemacht haben. Also, hey, nehmt euch mal Zeit, guckt euch mal genau an.
Ja, ja.
Und das fand ich so imponierend, besonders als jemand, der dann durchs deutsche Schulsystem gegangen ist, wo dann sukzessive immer mehr, und ich will jetzt damit nicht angeben, aber ich habe in meinem Leben 4, 5 KZs besucht und natürlich auch Auschwitz.
Collect them all.
Und das ist, ich meine, das tut, ich glaube, besonders Auschwitz ist so ein Ding, wo du für dein Leben lang so eine gewisse Demut lernst und dann auch verstehst, holy shit, was wir zu in der Lage sind. Ich glaube, das werde ich niemals vergessen, Sandel, du gehst durch die Baracken, das ist schon sehr eindringlich und wir hatten sogar einen Zeitzeugen. Ich bin da mit dem PW-Kurs damals, mit PW-Leistungskurs.
Was ist ja heute, der bald gar nicht mehr geht. Also Zeitzeugen.
Ja, das definitiv, ja. Und wir sind mit dem durchgegangen und dann gab es halt zum Schluss halt diese Räume. Der eine Raum, da kommst du rein, hast hinter dem der Glasfassade, glaube ich, Schuhe und solche Utensilien. Der zweite Raum sind Koffer. Das ist schon. Und dann kommt der dritte Raum und das sind die menschlichen Haare. Boom, ein riesiger Raum hinter Glas, wo du, und da wird es dir bewusst. Das sind einfach nicht nur Gegenstände, das sind hier siehst du, das sind die Lebewesen.
Das war's cool. Das ist, hast du den Film Der Junge im gestreiften Pyjama gesehen?
Den nicht. Ich habe irgendwann nach Schindlers Liste versucht. Aufgehört. Keine. Ich glaube, Schindlers Liste ist so ein Ding. Und den haben wir auch damals mit der gesamten Schule geguckt. Mit dieser kleinen Schule im Dorf. Und das sind was 300 Schüler. Das ist schon krass. Und da sind wir auch marschiert. Und das kriege ich jetzt wirklich, als wären wir
ihr seid auf dem Weg zu Schindlers Liste in die.
Ja. Wirklich so in Reihen, verschiedenen Schulklassen und dann saßen wir in diesem einen Kino, was dieses Bad Driburg hatte, war ein wunderschönes Kino und es waren verschiedene Veranstaltungen für die ganze Schule und wir haben alle Schindlers Liste geguckt und du konntest sehen, nach der Vorstellung, egal wie alt sind, alle wurden ein bisschen mit einem Trauma nach Hause geschickt, aber das ist dann halt die politische Bildung, die du brauchst, um dich zu erinnern, weil ich kann mir vorstellen, dass viele junge Menschen heute oberflächlich darüber Bescheid wissen, aber es ist schon wahrscheinlich aus dem Gedächtnis irgendwie raus.
Es ist, glaube ich, hilfreich, das ab und zu wieder aufzufrischen. Vor allen Dingen durch solche Erlebnisse. Buchenwald habe ich damals auch besucht, aber was du von Auschwitz erzählst, ich glaube, dort wird das alles noch ein bisschen bildlicher dargestellt, auch dass die Baracken da noch stehen.
Das ist diese immense Größe. Alleine, wenn du da schon hinkommst und siehst halt das berühmte Tor, also für die Züge mit dem Schornstein natürlich auch dann dieses Arbeit macht frei. Ja. Und dann läufst du dann halt dann auf diesen jüdischen Grabstein noch. Das ist wirklich holy shit. Also es ist, ich glaube, das ist so wichtig, besonders für uns Deutsche, weil viele haben das Gefühl, ah, uns wird eine historische Schuld eingeimpft. Ah, ich finde, das ist mehr so eine Verantwortung. Und wenn man dann damit besser umgehen kann, dann hilft das auch wirklich besonders in der Zeit jetzt, wo irgendwelche Statistiken rauskommen, oh, 12-15% der Deutschen haben rechtsradikale Ansichten, wo du als Kanake denkst, ja, surprise.
Eigentlich erstaunlich niedrig, weil wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel Traumata werden ja über easily über 2-3 Generationen weitergegeben. Also ich weiß aus direkter Quelle, dass sowohl meine Großeltern als auch meine Eltern nie irgendeinen Therapeuten, geschweige denn irgendwelche Selbstreflexion mitgemacht haben. Und ich war die dritte Generation. Es wurde ja ungefiltert weitergegeben. Eigentlich ja umso wichtiger, dass wir da im Geschichtsunterricht, glaube ich, ein bisschen repetitiv ab und zu sind.
Ja, ich glaube, das war auch der Grund, warum in den späten 50ern, Anfang 60ern auch so eine Gegenbewegung entstand, weil viele der Jugendlichen sagten, hey, es ist noch nicht richtig entnazifiziert worden hier. Wir sind hier noch eine Menge, die...
Damals waren die Politiker ja noch an der Macht.
Die haben einfach die Hitler-Sachen in den Keller gestellt und sagt, oh, hey, das war eine schlimme Zeit. Aber ich glaube, und bei diesen 12-15%, das sind ja die Hardcore- Nazis, die sagen, ja, ich bin Nazi. Es gibt dann wahrscheinlich noch 10%, die sagen, nee. Und sich denken, ja, aber die ganzen Schwarzen, die herkommen aus Lampedusa, das will ich auch nicht.
So. Ja, das ist jetzt das Thema.
Du, das ist für jemand, der wirklich die Scheiße sich in den letzten 30, 25 Jahren ansieht, es ist immer die gleiche Wiederholung. Wir kommen in eine Krisenzeit, wo die Wirtschaft leidet und dann kommen aber noch ärmere Menschen aus irgendwo anders hierher und dann kommt der Vergleich, yo, die Leute, die ärmer sind und brauner als du, die kommen und nehmen das, was du nicht hast. Also mach mal, während in den Jahren zuvor irgendwie Milliarden von Euro für irgendwelche Sachen ausgegeben werden, wo du denkst, okay, fuck, braucht die Bundeswehr wirklich 100 Milliarden? Ja, die braucht's, weil wir scheiße sind. Okay, aber brauchen wir wieder, ich meine.
Obwohl es ja wirklich Studien dazu gibt, dass der Rechtsradikalismus umso größer ist, desto weniger die Leute zu tun haben mit Immigranten oder Zugereisten. Ja, also halt dort, wo keine sind, wo der Kontakt nicht stattfindet, ist die Xenophobie dann noch am größten.
Ja, es ist einfach krank. Ich meine, wobei ich schon verstehe, was bestimmte Leute Angst macht. Okay, als jemand, der hier emigriert ist, natürlich müssen wir Menschen die Möglichkeit geben, die ihr Leben verbessern wollen, dass sie herkommen und ihr Leben verbessern. Ich meine, ist das nicht, was Kapitalismus ist? Do what you can to become rich.
Ja, und Grenzen sichern.
Ja, aber gleichzeitig müssen wir verstehen, dass das die Welt irgendwie nicht besser machen wird, wenn du einfach Leute reinlässt und dann die Ressentiments größer werden. Aber was ist denn passiert mit den Leuten, die seit 20, 15 Jahren, ist denn wirklich vielen von denen geholfen worden? Es gibt ja Berichte, dass Leute seit 1,5, 2 Jahren nicht die Möglichkeit haben zu arbeiten, sie gehen zu irgendwelchen Sprachschulen, aber das hilft auch nicht, weil die ständig nur mit sich ineinander, es ist halt so.
Gerade Arbeit integriert die Leute natürlich am besten in die Gesellschaft, gibt ihnen eine Aufgabe, gibt ihnen Sinn, gibt ihnen die Möglichkeit, selber für sich zu sorgen und hält sie natürlich auch von der Straße ab, von dummen Ideen und bringt sie in Kontakt mit anderen Leuten.
Ja, weil je mehr Zeit du hast, mit dir selber zu verbringen, ohne irgendwie einen Purpose, wird es dazu führen, dass du auch genauso frustriert bist. Und wir müssen diese Scheiße anerkennen, aber gleichzeitig jetzt, weil jetzt schwingt jeder wieder auf diese Debatte. Ja, die CDU hat vor ein paar Monaten angefangen, jetzt kommen natürlich auch die SPD und die Grünen am Ocken. Ah, fuck, wir verlieren Stimmen.
Ja, Wahlen sind schon wieder in 2 Jahren.
Ja,
jetzt also, es geht schon wieder Wahlkampf. Panik, Wahlkampf geht schon wieder los. Das SPD ist Panik. Ja.
Ja, ich glaube, aber es wird sich in den nächsten Monaten sowieso herausstellen, weil die Grünen müssen jetzt entscheiden, wer tritt an.
Ja.
Und es kann nicht nochmal Annalena sein.
Annalena und wahrscheinlich auch Habeck auch durch.
Habeck, glaube ich nicht, dass er durch ist.
Nee.
Ich glaube, Habeck, das ist das, was ich mir vorstellen kann. Auf den wird zwar eingeprügelt, aber gleichzeitig hat er die Möglichkeit, mit dieser Gymnasiallehrer-Eloquenz sich sehr viele abzuholen. Und ich glaube, das ist das, worauf es hinauslaufen wird. Ich bin mal gespannt, weil noch sind die in schöner Eintracht, aber die Zwietracht unter der Union wird auch noch kommen, denn ich glaube nicht, dass Onkel Söder seine Ambitionen aufgegeben hat.
Nee. Sobald die Prozente runtergehen und die Leute Angst haben um ihre Bundestagsmandate, die ja sehr attraktiv sind, dann geht der Stress los. Weil was sollen die Leute denn sonst machen? Also, was verdienst du im Bundestag eigentlich? 15.000 Euro?
Bestimmt schon, ja. Die haben ja die Diäten in den letzten
Jahren. Plus die richtig geilen Renten, die dir dann zustehen nach ein paar Jahren.
Die haben kein Problem mit Geld.
Und ja, aber was machen diese Leute, wenn die nach 4 Jahren ihr Bundestagsmandat? Das ist Reality-Check.
Ja, wobei es kann Lobby. Sein, dass diese Leute in die Wirtschaft gehen. Oder
ja, genau, Lobby.
Ich bin immer gespannt. Ich meine, die Bayern wird zeigen, je stärker Markus Söder da rausgeht, desto mehr besteht die Möglichkeit, dass er und Friedrich Scherz immer in den letzten Monaten entscheiden müssen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es auf einen Dreikampf hinauslaufen wird zwischen den Männern. Robert Habeck, Olaf Scholz und Markus Söder. Und dann kommt es drauf an.
Olaf Scholz, unser Mann. Ich glaube, Olaf Scholz symbolisiert am besten, wer wir Deutschen sind. Einfach sehr charakterlos. Also, ja.
Hast du den Bundeskanzler gerade charakterlos genannt? Holy.
Frau Merkel auch. Ich meine, das ist ein Chamäleon, sehr anpassungsfähig.
Ja, profillos, glaube ich.
Profillos, ja. Sehr profillos und sehr, genau, wofür eigentlich für nichts stehen.
Es ist mir so ein Risiko. Also Moderator-Ding. Ja, es ist so, genau, nach Gerhard Schröder kamen nur 2 Moderatoren. Also Merkel und jetzt Olaf Scholz. Deswegen haben sie sich auch so gut verstanden. Ich weiß ja, das ist das Problem, besonders in diesem Land, da brauchst du ja schon einen Kanzler, der sehr oft sagt, was los ist, den hörst du ja kaum. Ja. Das sind ja die anderen, die miteinander übereinander reden.
Ja.
So, und das verstärkt natürlich das braune Gesorgs. Kommen wir jetzt drauf an, was die Wagenknecht macht, nimmt sie den Leuten von der AfD
jetzt Stimmt, die Stimmen macht jetzt ihre weg. Eigene Partei.
Ja, ne? Genau. Ja. Es wird alles sehr, sehr, hey Dude, ich will es nicht beschreien, aber es erinnert vieles, und da kommen wir wieder zurück zur Geschichte, an ein bisschen an die Weimarer Republik gerade.
Stimmt, die Parteien splitten sich total auf, sodass es Probleme gibt, noch Mehrheiten zu bilden. Ohne jede Mehrheit ist dann eigentlich total beliebig.
Ja. Und außerdem die Mehrheit, die wir gerade haben, die sind ständig miteinander verstritten.
Ja.
Und das führt dazu, dass und ist die Politikverdrossenheit, das ist ja seit Jahrzehnten.
Total.
Frag doch mal junge Leute was? Die können dir 17 verschiedene Influencer nennen, bevor die irgendjemand aus der Politik nennen können. Verstehe ich, aber gleichzeitig zeigt das, was für ein...
Ja, was das ist richtig. Apropos Influencer, ja, ist gar nicht so ein Influencer, ist ja ein komplett anderes Thema. Ich habe dich eben gefragt, was du gerne trinken würdest, und du hast gesagt, ein Wasser, weil du fastest. Mhm. Du fastest jetzt schon seit längerer Zeit, oder?
Das ist jetzt mein New Lifestyle.
Ramadan forever.
Naja, ich habe, es hat vor einigen Monaten angefangen, weil ich mich überfressen habe an echt extrem ekelhaften Lieferando-Fraß.
Ah, Glutamat.
Das war zweimal am Tag. Es war einmal irgendwie so ein Falafelzeug, und dann hatte ich später irgendwie Bock auf dreckige Burger. Und die kamen, ich habe die gegessen, und es hat sich absolut scheiße angefühlt am nächsten Morgen. Ich hatte einen Hangover vom Essen.
Total, also diese Fett- und Zuckergehalte.
Ja, aber es
und
hat sich angefühlt, als hätte ich 3 Tage lang gesoffen.
Ja?
Also es war wirklich so, und dann habe ich entschlossen, okay, diesen Tag, ich esse einfach mal nichts. Und ich hatte vorher schon immer dieses Intermittent-Fasten gemacht, so 16:8, und habe dann an dem Tag einfach gefastet. Und
vielleicht kurz erklären, das heißt, 16 Stunden isst man nichts und 8 Stunden, das heißt eigentlich, man isst mittags und dann abends. Und
du hast so ein Zeitfenster.
Genau.
Für mich war das immer von 16 Uhr bis 12, weil ich dann halt abends auf der Bühne bin, und wenn ich zurückkomme, hatte ich immer das Gefühl, wenn ich Bock habe, dann will ich noch was essen.
Ja.
So, und dann habe ich das gemacht, diesen einen Tag, also 40, ich glaube, das waren 43 Stunden, die ich am Stück gefastet habe, und es war ein unglaubliches Gefühl.
Das macht so krasse Energie, kommt
da Energie
hoch, ne?
Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ich hatte das Gefühl, als wären verschiedene Neuronen gerade neu
so
entwickelt worden.
Clarity, so Wolken, die weggeschoben werden. Ne?
Und alles in meinem Körper meinte, okay, this is the shit, man. Das wollen wir öfters fühlen.
Das ist halt, weil deine ganzen Organe irgendwie auch mal nicht die ganze Zeit arbeiten müssen. Ne?
Das, was passiert, und ich habe jetzt sehr viele YouTube-Videos darüber gemacht, das ist da, wo ich meine Bildung herbekomme, was nach so ungefähr 18 bis 24 Stunden passiert, ist, dein Körper geht in diesen Autophagy-Modus. Das heißt, all die Zellen, die entweder tot sind oder bestimmte tote Proteine in sich tragen, werden recycelt.
Ja.
Dein Körper hat endlich die Zeit, bestimmte Sachen zu recyceln. Das führt dazu, dass du bestimmte Hormone bekommst, wie das, was alle Männer wollen. Human Growth Hormone, was dann zu Testosteron führt. Und dann diese BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Was macht das Zeug? Das stellt wirklich neue Verbindungen an. Dein Körper denkt, holy shit, wir haben nichts mehr bekommen, wir müssen jetzt alles mobilisieren, damit dieser blöde Wichser endlich was zu fressen bekommt.
Ja.
Und ich habe das gemacht, das hat so gut getan, dass ich für mich entschlossen habe, okay, ich mache jetzt immer noch intermittent, aber jeden Montag faste ich komplett.
Einen komplett freien Tag.
Und dann habe ich das gemacht 2-3 Wochen lang und dann war es mir nicht genug. Also habe ich mich weiter informiert und dann habe ich rausgefunden, es gibt dieses Alternative Day Fasting. Das heißt, du hast jetzt mein Zeitfenster ist 12 Stunden und 36 Stunden.
Okay.
36 Stunden Fasten, das ist so ein Tag und ein halber. Und dann habe ich 12 Stunden von 12 bis 12, um zu essen.
Also das machst du ständig, du isst eigentlich nur alle 1,5 Tage.
Genau. Und ich muss sagen, wo das zu führt, ist, ich habe mich jetzt nicht gewogen, weil ich habe keine Waage, aber ich merke, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass wirklich die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich irgendwann den Traum eines Sixpacks wirklich hegen kann.
Wie wir alle wissen, Sixpack wird nicht im Gym, sondern in der Küche gemacht.
Ja, absolut. Also ich verliere gerade echt wirklich an Fettmaterial und auch nicht zu schnell, weil das andere ist
Jojo.
Ja. Nicht nur ein Jojo, sondern wir fetten, wir haben immer zwei Faktoren, die uns wirklich Angst machen. Dass wir für immer fett bleiben und dass wir verlieren und dann haben wir so labbrige Haut. Das sieht noch ekelhafter aus. Das wollen wir nicht.
Fettschürze ist auch eins der geilsten.
Oh, dude, das ist so, oh, ich habe was geschafft, aber ich kann trotzdem nicht nackt sein? What the fuck?
Aber das beschreibt einfach, dieses Wort beschreibt einfach so gut wie wenig andere Wörter, was es wirklich ist. Es ist eine Fettschürze.
Das klingt wie so eine krasse Punkband.
Die Fettschürzen. Ja. Hast du Angst, keine Fettshaming-Jokes mehr auf der Bühne machen zu können?
Ich will noch mehr Fettshaming-Jokes machen, dabei keine T-Shirts mehr
anziehen. Du bist ja trotzdem dann noch Betroffener. Das ehemalige Betroffener.
Ich finde, das ist so ein Ding, das ist so ein Syndrom, was mich aufregt. Ich glaube, es sind viele Comedians, die das aufregen oder Leute, die ein bestimmtes logisches Verständnis haben. Ha. Dieses ganze Fat-Positivity-Scheiße, das ist ohne Scheiß von dünnen Leuten, die so tun wollen, als wären sie moralisch überlegen. Das tut uns Dicken nicht gut. Hey, ich finde es gut, dass sich Menschen wirklich gut fühlen in ihrer fetten Haut.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass der Rest von uns das zelebrieren muss.
Genau, wir müssen das, Comedy ist jetzt was anderes, aber ich muss nicht zu jemandem gehen und sagen, du bist ein fettes Stück Scheiße.
Das ist
sowieso, das muss ich nicht, aber ich muss es auch nicht sagen, so das ist richtig. Weil letztendlich ist es ja ein Resultat einer Sucht.
Absolut.
Meistens. Wir feiern da auch nicht, wie Meth-Opfer aussehen.
Einfaches Beispiel. Wir feiern ja auch nicht, wenn irgendjemand der unterernährt ist.
Du
bist halt nicht so, guckst dir da irgendwelche armen Menschen an, die unterernährt sind und sagst, Body Positivity. Du sagst, oh mein Gott, wir müssen was machen.
Ja.
Und
ja.
auf der anderen Ebene machst du es nicht, weil wiederum Influencer, es gibt viele extrem fette Influencer, die dann andere fette Follower haben, die sich eingeredet haben, na, we're beautiful.
War das nicht bei, da gab es so unglaublich Hate gegen Adele, als Adele abgenommen hat, war die Fat-Community war erbost. So, du bist nicht mehr
unser. Und das ist das, was ich mir nicht glaube. Es war nicht die Fat-Community, es war so eine kleine Minderheit der Fat-Community, die eine Menge zu sagen hat und laut ist. Und andere haben sich konformistisch, oh ja, du hast recht. Oh. Weil es ist das Problem, was ich habe, so nicht die Gefühle der Menschen verletzen. Gefühle von Leuten, die extreme Bullies sind, das sind immer extreme Bullies, die dann mit dem, aber die Gefühle der Menschen, I don't give a fuck.
Meinst du Bully im Sinne von LKWs?
Perfekt, ja, absolut.
Das ist
ein Fat-Joke, während wir über Fette reden. Dude,
es gibt ein großartiges Video von Tim Dillon, wo er ein YouTube-Video guckt zum Thema Fat-Activism, wo einer erklärt, was Fat-Activism ist und er das derweil kommentiert. Ist Comedy Gold. Ja. Ich will es jetzt nicht nacherzählen, kann man sich einfach angucken.
Ich meine, China hat einen perfekten Joke über Fat-Aktivisten. Das sind die einzigen Aktivisten oder die einzige Bewegung, die sich nicht bewegt.
Ja, genau, die sich bewegen sollten.
Und das ist das, was mir auf den Sack geht für jemanden, der immer damit Probleme hat. Hört auf, uns weiszumachen, dass ihr glücklich und gesund seid. Weil wir wissen, ihr seid weder glücklich noch gesund.
Ja.
Weil das ist erwiesen statistisch. Jeder Gramm führt dazu, dass nicht nur die, da kommen ja, aber die Risiken, ja, das sind ja nur Statistiken. Nein, du fühlst dich scheiße, du bist depressiv, dein Körper ist nicht in der Lage, so zu performen.
Es geht einfach nicht, kann einfach
das
nicht.
Das ist
so
einfach eine Völlerei. Okay, natürlich sollte man nicht zu fetten Menschen hingehen, die man nicht kennt, und sagen: Boah, was bist du für ein hässliches Stück Scheiße. Das kann man sich denken und nach Hause gehen. Okay? Ich meine nicht, dass wir jetzt Leute aktiv fettschämen sollten. Ich meine schon, dass wir wenigstens sagen sollten: Yo, sei selbstbewusst und wenn du wirklich selbstbewusst bist, dann würde dir das, was ich jetzt sage, ziemlich scheißegal sein. Deswegen bin ich mit der Meinung sicher, du bist super unsicher und versuchst einfach nur, dich und andere Menschen davon abzuhalten, wirklich
Aber du lebst jetzt den Traum vom Sixpack. Vielleicht sitzen wir hier in 2 Jahren und du bist einfach der deutsche Matt Rife.
Dafür habe ich zu wenig Haare und ich habe nicht diese
Türkei.
Bone Structure.
Türkei, ich war Istanbul Airport, jeder zweite Mann.
Das kann ich mir vorstellen.
Es ist einfach so, du siehst, die laufen wie so NPCs da rum und haben alle ihre, du siehst halt hinten rausgenommen und vorne teilweise mit Mütze oder halt aufgesetzt.
Ich warte.
Das ist das Mekka der Haartransplantation.
Es ist für mich noch nicht ausgereift. Ich warte wirklich, bis irgendjemand kommt, so, yo, wir haben diese Paste, mach's auf die Haut, boom. Bitte mach's dir nicht irgendwo anders als auf den Kopf, aber yo.
Dann hast du. Übrigens, Türkei, ich habe vor, also bezüglich, kommen wir wieder zur Religion, ich habe vor 3 Jahren, ich finde mal einen sehr harmlosen Witz auf Instagram und TikTok gemacht. Ich habe gesagt, weil es um das Thema Religion ging, und habe ich gesagt, jeder soll glauben, woran er denkt, ob Jesus, Mohammed oder Gandalf, welche Romanfigur auch immer, I don't give a fuck. Mhm. Das hat gereicht. Das hat gereicht für, ich habe wirklich dutzendfach, Morddrohungen, Gewaltandrohungen, wurden Videos, da kann man so stitchen, wurden Videos gemacht von, das wusste ich gar nicht, es gibt so Posterboy Islamic Preachers, die auf Instagram und, was die Christen glaube ich nicht haben, die sind coole Dudes, wo die Leute wirklich dahinterstehen, also es wurde sehr viel Content dann dazu gemacht, und wie schlimm, man soll doch bitte über alles andere Witze machen, aber nicht über Religion.
Oh, ich hoffe, irgendwann sowas zu bekommen.
Und vor 2 Jahren, ich war vor drei Jahren in Istanbul. Das war wirklich etwas, wo ich mir Gedanken gemacht habe, kriege ich da ein Issue? Natürlich habe ich mich viel zu wichtig genommen, ich bin jetzt nicht Böhmermann, aber die Türkei entwickelt sich ja auch gerade, also dieser Kemalismus wird ja, lassen sie ja hinter sich, Erdogan hat andere Pläne. Übrigens auch der, ich will es nicht sagen wer, aber ich habe mit Leuten in der Türkei geredet, die gesagt haben, nein, wir können nicht frei reden. Ja? Wir müssen hier schön unsere Fresse halten, das ist der Deal. Aber da hatte ich wirklich Sorge damals, natürlich ist nichts passiert und ich bin trotzdem geflogen, weil ich dachte, es ist Hyperinflation, das ist richtig günstig und geil da.
Ich glaube aber nicht, dass irgendwann am Flughafen irgendwelche Islamisten da standen mit deinem Bild. So, nein, das sieht nicht so aus.
Moment. Ja. Aber ich glaube, Böhmermann würde festgenommen werden.
Ja. Ich glaube, der würde wissen. Wobei, das ist das Ding, was mich damals auch aufgeregt hat. Ich verstehe das, ja, aber wenn du dieses Gedicht als Comedian runterbrichst, hat der Typ einfach einen Türken einen Ziegenficker genannt. Natürlich ist es der Diktator, der türkische Diktator, aber wenn du die Prämisse als Comedian runterbrichst, hat dieser Typ einen Türken einen Ziegenficker genannt. Und
für das, wofür er steht, als Walker Comedian,
das ist, was ich meine.
Ist das ja eigentlich, genau, er ist ja auch so irgendwie, okay, Witze gegen Frauen, gegen Minderheiten mache ich nicht.
Ja.
Und er hat es ja so dargestellt mit, das darf man nicht sagen, und hat es dann gesagt.
Ja, ich verstehe.
Was natürlich schon ein billiger Trick
ist. Es ist wirklich sehr viel Technik. Und ich guck nichts von dem, weil ich gucke kaum deutsche Sachen. Also ich will, ich bin mir sicher, das ist für viele unglaublich. Und es ist auch wahrscheinlich gut gemacht, gut geschrieben, obwohl, wenn du auf DWDL gehst, wiederum so ein Ding, der stellt keine Kanaken ein.
Ja.
Guck mal auf die Namen. Guck einfach auf die Vornamen.
Und was ist DWDL?
Mediendienst, da kannst du gucken, wer involviert ist bei welchem Projekt.
Ah, okay.
Und das ist das Gleiche. Und das ist immer die wokesten Leute. Zum Beispiel, wie heißt sie? Sophie Passmann hatte doch mal so eine Serie, die ziemlich gefloppt ist. Ich mag das, darauf zu gehen, zu gucken. Ah, okay, Lena, Michael, Andreas. Ist kein Knacke dabei.
Doch nicht so woke. Ich finde es immer problematisch. Findest du, Comedy kann funktionieren, wenn es eigentlich schon eine sehr starke Message dahinter ist? Eigentlich will dich hier belehren und entertainen zur gleichen Zeit. Und
ja, kann aber es. Dafür, das ist den Leuten, also nicht gestattet, aber es kommt drauf an, wie gut du bist. Carlin zum Beispiel, was immer rausgebracht wird, so funktioniert. Ja, der Mann, als er diese Bits da gemacht hat, war ja schon 40 Jahre Comedian.
Ja.
Okay, außerdem ist Carlin ein unglaublich intelligenter Mensch. Zusammen mit seinem Talent war das möglich. Absolut. Wenn du eine Message hast und die Möglichkeit hast, diese Message zu verbreiten mit Punchlines, I love you. Aber das Problem ist, es gibt sehr viele Leute, und die nennen sich Comedians, die sind super bekannt, auch super beliebt, kriegen alle Fernsehsendungen, die sie wollen, haben aber keine Punchlines. Die grinsen einfach am Ende ihres Satzes und dann wissen die Leute, ah, okay, die Message kommt rüber und jetzt kann ich lachen. So, ich verstehe das. Das
finde ich aber gut, dass du so über Frauen redest.
Ja, das ist für mich dann, kein Stand-up. Das ist Kabarett. Also dieser richtig gute deutsche Kabarett.
Ja.
Aber das ist, Dude, ich bin da aufgewachsen mit den amerikanischen und das ist halt alle 12 bis maximal 20 Sekunden.
Bam.
Will ich einen Lacher haben. Und wenn du dann so gut bist wie Carlin oder jemand wie Burr oder Louis C.K., die eine bestimmte Message transportieren, dann ist diese Message subtil.
Die ist nicht so, genau, die ist nicht so vordergründig. Die ist
in dem Joke drin.
Man sieht den Zeigefinger nicht.
Ja, du merkst, fuck. Und deswegen nimmt dich das so mit, weil es authentisch ist und seine Sicht. Natürlich, als Comedian musst du deine persönliche Welt mit reinbringen, aber oh, bloß bleib mir weg mit jemandem, der, keine Ahnung, jetzt 17 Minuten über das 9-Euro-Ticket macht oder jedes Mal FDP ist dein fucking Prämisse und dann, ja, dann sind keine Punchlines, sondern du grinst am Ende und gibst deinen Zuschauern die Möglichkeit, oh, okay, jetzt kann ich lachen, vielen Dank. Und
es ist auch risikolos, ne?
Das ist ziemlich risikolos, ja, weil es bedient wiederum eine Sparte. Das ist genauso wie andere Leute, die dann Anti-Vaxxing-Jokes. Ah, okay, thank you, buddy.
Ich habe, du hast ja auch ohne dass ich ihn sage, einen Joke über, oder du redest über Michael Schumacher. Ich habe auch
den einen. Den kannst du ruhig sagen, weil irgendwie, ich werde niemals in der Lage sein, außer, ich habe es auf meiner Seite, auf meinem YouTube rausgebracht, aber überall, dafür ist Deutschland noch nicht weit.
Die Prämisse ist,
wie behindert es Michael Schumacher?
Und weitergedacht, können wir überhaupt sicher sein, dass er vielleicht nicht gegen seinen Willen festgehalten wird?
Das ist das, was ich meine, Alter.
Who knows?
Der Typ Corinna. Ist das ist ein Milliardär, der in der Schweiz
gelebt haben wir hat. Fotos gesehen von nach dem Unfall?
Aus nichts gesehen. Es gibt irgendwie angeblich nur 4-5 Leute, die ihn.
Vielleicht wusste er zu viel.
Ich habe ja auch für den Joke mal versucht, eine andere Prämisse. Ich dachte, was ist, wenn er nicht so krass behindert ist, sondern einfach sich den Kopf angeschlagen hat und jetzt krass ein Nazi geworden ist. Weißt du, der ist zwar...
Ist wieder gerade sein deutsches Gehirn, wo er wieder gerade
so gerät. Richtig, er salutiert immer den Hitler und will einfach, dass ThyssenKrupp endlich wieder hart wie Leder oder was weiß ich wird. Und die Familie ist so, nein, Michael, du bist eine globale Ikone. Und er so, oh, diese Juden machen...
Michael Schumacher hatte es, glaube ich...
Die Prämisse ist wenig, noch weniger funktioniert, glaube ich mal.
Hatte eigentlich keine Skandale, ne? Aber wirklich immer, seiner Frau immer treu. Das ist auch sowas mit deutschen Formel-1-Fahrern, Vettel auch. Ich so, Kohle und irgendwie keine Frauengeschichten.
Ja.
Was ist da los?
Naja, wie hieß er? James Hunt war ein anderer, der Engländer in den 70ern. Der war...
Das gibt es.
Aber die Deutschen, ja, definitiv. Deutschen. Wobei, ich glaube, irgendwann mal auf einer Radiosendung, das ist so alt wie ich bin, das war in den Ende der 90ern, da war irgendwann in einer Radiosendung ein Typ, der angerufen meinte, der Typ ist ein Arschloch.
Schumacher.
Der Typ ist ein Arschloch, ja. Und jetzt denkst du, ja klar, du sonst hättest du doch nie so weit geschafft.
Er war damals ja schon auch, ich weiß nicht, ob du damals Formel 1 geschaut hast, der war ja schon mit Ellbogen und das nicht nur Ellbogen, der hat auch Leute extra einmal abgeschossen und so.
Zweimal, ne? Mit Auto, boom.
Ja,
Damon Hill.
Damon Hill extra abgeschossen.
Ja, aber beide haben dann gewonnen trotzdem.
Ja.
Das ist das Ding, ja.
Aber ich hab auch einen Joke zu Michael Schumacher und der killt den Raum auf eine negative Art und Weise auch immer, die Stimmung. Also deswegen auch das Thema, Michael Schumacher darfst du in Deutschland nicht anfassen. Den Joke, jetzt ist die Punchline schon vorweggenommen, aber so die, jedes Jahr der Bauernverband wählt die drei beliebtesten Gemüse. Und das ist in Deutschland Platz 3 ist Kartoffel, Platz 2 Lauch und jetzt seit 10 Jahren in Folge Platz 1 Michael Schumacher.
Das ist eigentlich eine ziemlich gute Punchline, ja.
Ich mag das auch. Funktioniert auf Englisch eigentlich noch besser mit Vegetable.
Ja, absolut, ja. Absolut.
Aber das ist auch immer so, ich krieg sehr, also das gibt immer sehr viel.
Ja, aber das finde ich gut.
Das ist gut, ja.
Patrice O'Neill hat gesagt, dein Job ist 50% der Leute zum Lachen bringen und der Rest kann sich von mir aus ficken.
Ja.
So, das ist das Ding, besonders als Comedian, du bist nicht da, um eine Mehrheit zu beglücken. Du bist da, um funny zu sein und sehr oft, besonders in diesem Land, gibt es Leute, die einfach, die finden es funny, aber die haben dann diesen Filter, oh, moralisch, oh, nein, ich darf, oh, und das wird dann so, oh.
Das Geile ist, wenn die Punch so schnell kommt und du diese kurze Zeit hast, wo der Lacher schon raus ist und sie dann realisieren, was passiert, und dann hast du sie aber.
Natürlich finde ich Witze über Behinderte, ja, es kommt auf die behinderte Person an. Aber
es gibt auch lustige
Behinderte. Aber der Typ ist ein Milliardär. Ja, ja, der Milliardär geworden ist, weil er in Autos schnell durch die Gegend gefahren ist. Und die Tatsache, und das ist ja krass, das ist das Einzige, was an der Doku, die auf Netflix rauskam, so cool war. Das hat ihm nicht gereicht, so schnell durch die Kurven zu rennen. Der musste zwischendurch auch aus Flugzeugen springen, Schließslalom fahren. Also Jo, es ist absolut tragisch und ich würde mal sagen, er wäre jetzt wahrscheinlich einer der besten Pundits, was die Formel 1 angeht. Der wäre der meist gebuchte, ja, der siebenmalige Weltmeister, der sich jetzt mit Max und so unterhält. So absolut schade, besonders als jemand, der damals jahrelang nachts wach geblieben ist, um in Japan ihn verlieren zu sehen wieder und dann zu hoffen, nächstes Jahr gewinnt er mit Ferrari. Aber gleichzeitig sollte es okay sein, die Frage zu stellen, die viele im Kopf haben. Alter, wir haben den nicht gesehen. Wie fucking behindert ist der Mann? Auf einer Skala von 1 bis 10, gibt uns was.
Das stimmt, das stimmt. Weißt du übrigens, warum Michael Schumacher in die Schweiz gezogen ist?
Money!
Nee, man kann da super Ski fahren.
Ja, aber natürlich auch weil Steuervorteile. Ich
meine, bisschen Steuervorteile. Ja,
da hat niemand was gesagt, wa?
Ja, stimmt. Sonst ist er ja auch immer, wird das immer geachtet, wenn geächtet.
Ja, ich glaube, bei Steuerflüchtling ihm war das so, ist okay. so ein Idol über Jahrzehnte, ja, dass er. Und wie du meintest, der hatte ja nichts Negatives.
Oder er wollte selber vielleicht die Grenze ziehen und sagen, ich ziehe mich aus der Öffentlichkeit zurück.
Also einen Elvis gemacht?
Ja, den Elvis gemacht.
Ich würde mal sagen, das kriegt er dann einfach hin, dann kann er das Leben als Milliardär auch besser genießen. Dann ist er ab und zu mal in Monaco und keine Ahnung was. Ja.
Genau, aber es ist wirklich die Frage, ist er komplett Gemüse oder kann er reden? Er ist komplett. Ne?
Ich glaube, es ist einer dieser Probleme, wo du denkst, man, verdammt, fucking, stellt doch die Maschinen ab. Wieso wird denn der denn jetzt immer noch? Aber das wissen wir auch nicht. Fuck, das heißt, die Spekulation und das ist der Grund, warum das funny ist.
Du hast
so viel Raum zu spekulieren.
Ja.
Und das ist das, was in Deutschland die Leute irgendwann noch verstehen müssen. Wenn da ein Typ auf der Bühne Sachen erzählt, dann ist das nicht zu 100% seine Meinung. Es ist nicht sein politisches Statement.
Ja.
Für die meisten von uns, die Intention ist, fuck, ich glaube, das ist witzig und ich will jetzt lachen. So.
Es wird ja oft erst lustig, indem man Dinge sagt, die man eigentlich nicht sagen sollte.
Oh ja.
Ja? Und das ist ja auch das Interessante, dass die Woke-Bubble jetzt teilweise ja auch versucht zu sagen, Comedians sind eigentlich versteckte Rechte, die versuchen, ihre Agenda mit dem Mantel der Comedy rüberzubringen. Da ich sage so, wer denn rechts wird aufgrund eines Jokes, den ich erzähle.
Oh Scheiße, ich meine, für mich ist es so anstrengend, diesen Leuten zuzuhören, wo du meinst, oh mein Gott, ihr habt euch irgendwie in eurem Club getroffen vor einigen Jahren und habt irgendwelche Paragraphen für euch mental irgendwie aufgeschrieben und jetzt versuchen sie, das so auszuleben, ohne wirklich. Da ist keine Empathie, da ist kein Verständnis, es geht nicht um Intention, es geht darum, das ist, was wir glauben und wer daran nicht glaubt, das ist ein Feind, das sind Ideologen.
Hm.
So, ja. Und das hat mit wirklich, und das sind immer die gleichen Leute. Das
sind neue Religionen, die sich halt bilden, das sind das Vakuum, was gefüllt wird.
Ja,
wir brauchen Sinn, das ist jetzt halt Humanismus, wir brauchen Sinn, absolut. Woran wir glauben.
Perfekt gesagt, das ist wirklich die neue Religion und dogmatisch wird das auch verteidigt von den Leuten und es sind meistens privilegierte weiße Frauen, die sich dann an die Spitze stellen und sagen, ja, diese weißen Männer, die alten, weißt du, wer, deine Verwandtschaft? Who are you talking about?
Ja.
Wer soll, es geht darum, dass die alten weißen Männer mit jüngeren weißen Frauen ausgetauscht werden und das siehst du in den Medien, das siehst du, ich meine, guck dir das ab und zu gibt es so Token-Kanacken, die da sind und die gleiche Scheiße labern. Aber ich komme da gerne nochmal zurück. Die größten Heuchler für mich sind die Leute, die diese riesigen fucking Fernsehshows haben, wo du dann auch als Comedian manchmal hingehst zum Auftreten und dann siehst du, okay, kein Kameramann hat irgendeinen Migrationshintergrund, die ganzen Produzenten sind weiß. Hier ist wirklich, ich bin der Einzige. Manchmal
das ist der Anstrich denkst, nach draußen.
Ich bin der einzige fucking Kanake in einem Raum voller 40 Leute. Und das ist eine Funkveranstaltung, es ist ZDF, wo ständig darüber, oh, wir müssen gendern, um alle einzubinden. Bitte. Ja. Wie, gibt es keine Produktionsassistenten, Kabelträger, die Ahmed heißen oder Aische oder was weiß ich?
Du redest ja über das Thema relativ wenig jetzt auch, glaube ich, in deinem Material, dass du Migrationshintergrund hast. Also extra nicht, weil du irgendwie, oder du könntest dich ja auch jetzt, was als die Bundeswehr und die Amerikaner aus Afghanistan abgezogen sind, was da passiert ist, hättest du ja politisch auch, oder willst du gerade das nicht machen, weil du auch sagst, so, ich will nicht irgendwie den Vorwurf irgendwie bekommen, dass ich jetzt irgendwie diese Themen nutze für mich,
was
du sonst eigentlich verachtest bei Leuten vielleicht.
Ich glaube, ich bin gezeichnet einfach von den ersten 4, 5 Jahren von der Comedy, wo jeder irgendwie erwartet hat, ah, du siehst anders aus, also wir wollen wissen, warum. Und ich war so, aber das, definiert nicht mein Sein. Natürlich ist das meine Vergangenheit und ich habe dadurch vieles gelernt und es hat bestimmte Sachen beeinträchtigt, aber ich wache nicht jeden Morgen auf und bin so, okay, mein Migrationshintergrund ist jetzt sehr, sehr on point.
So ihr Deutschen immer pünktlich?
Ja, ich sehe mich als Deutschen, deswegen finde ich das immer so heuchlerisch zu sagen, ja, ihr Deutschen, aber ich bin da selber einer und deswegen habe ich immer versucht, dieses Thema nie wirklich zu behandeln, bis ich dann irgendwann für diese Heroes-Sache für CDF das machen musste, klar. Und seitdem so, fuck.
Ja. Ich finde es auch immer man so. Man muss ja eh machen, was man fühlt. Ja. Es ist schwer genug, irgendwie Themen, man muss sie ja irgendwie auch fühlen und richtig rüberbringen, ansonsten funktioniert das ganze Zeug eh nicht.
Außerdem dieses ganze, deine ganze Wurzelkacke geht mir schon seit Jahrzehnten auf den Sack und wird jetzt immer noch mehr gemacht von besonders, und dann komme ich wieder, von weißen deutschen Leuten. Und das ist dann, du wirst dann wieder in den Sparte gedrängt.
Ich meine, die zu dir kommen und sagen so, komm, wir beschützen, wir setzen uns für dich ein. Ja, ich will nicht.
Nicht nur das, sondern das perfekte Beispiel war die Basketball-Weltmeisterschaft. Deutschland gewinnt die Basketball-Weltmeisterschaft und auf einmal gehen diese extrem progressiven Twitter-Idioten los und schreiben Sachen so, na Nazis, was macht das mit euch, dass ein schwarzer Muslim der MVP ist? Erstens bin ich mir sicher, diese Leute haben noch nie Basketball vorher geguckt, haben keine Ahnung, was Dennis Schröder für ein Mensch ist und was er in den letzten Jahren auch besonders durch die ganze Impfsache, der sich nicht impfen lassen wollte als Sportler, wie viele andere Sportler, und dann auch in so eine Ecke gedrängt wurde. Und jetzt auf einmal wird er wieder benutzt als dieser Token-Held, wo du denkst, Mann, können wir nicht einfach in diesem Land sein und nicht weiß sein, ohne dass ständig eine Seite irgendwie unsere Herkunft rausbringt?
Ja.
Entweder stechen wir Leute ab und sind irgendwelche Bindestrich-Deutsche, oder wir gewinnen eine fucking Weltmeisterschaft und sind immer noch irgendwelche Bindestrich-Deutsche.
Oder wir müssen herhalten für irgendwelche Kampagnen. Wie die Kinder in Afrika mit den Fliegen im Auge.
Und es klingt jetzt krass, aber ich würde diese Verbindung trotzdem nochmal herstellen. Es sind immer die Weißen, die Nicht-Weißen mit Migrationshintergrund. So. Perfekte Beispiel. Özil war da immer der Deutsch-Türke.
Ja.
Aber Lukas Poldi war Poldi und war kein Deutsch-Pole.
Stimmt.
Miroslav Klose war nie ein Deutsch-Pole.
Stimmt.
Khedira ist ein Deutsch-Tunesier.
Ja.
Poldi ist unser Poldi.
Özil ist mittlerweile zum Poster. Dieser Best Buddies mit Erdogan, ne? Die waren gegenseitig auf der Hochzeit und so. Ne?
Özil war als Fußballer ohne Scheiß ist für mich Özil. Wir hätten ihn mehr feiern müssen, besonders in der Zeit, wo er wirklich europamäßig Assist-König Nummer 1 war. Ja. In der Zeit, wo Ronaldo und Messi spielen, hat er die meisten Assists über 3 Jahre.
Na klar, bei Madrid gespielt.
Ja, Madrid und dann auch die ersten 2 Jahre in Arsenal. Mhm. Er sah phlegmatisch aus auf dem, aber seine Statistiken sind unantastbar. Das ganze andere drumherum, I don't give a fuck.
Ja.
Ich bin nicht da, ich feiere Özil nicht als wegen seiner menschlichen Komponente. Ich finde, weil er einer der besten Linksfüßler war, die je das deutsche Trikot anhatten.
Ja.
Und der Typ ist Weltmeister. Er hat das Größte, was es auf dieser Welt für Fußballer gibt, gewonnen.
Ja.
Okay, wir können sagen, wir sind eine dieser Generationen, die live miterlebt haben, wie unsere deutsche Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Das passiert nicht für viele Leute in ihrem Leben.
Ich bin kein großer Sportfan mittlerweile mehr, aber diese Best-of-Momente, diese Highlights, dieses Finale, das Tor von Götze, da kriege ich schon noch Gänsehaut.
Ja, definitiv. Es war noch eine schöne Zeit, Mann. Es war so...
Guter Sommer.
Guter Sommer. Es war auch eine, muss sagen, sehr, sehr coole Spiele in dem Sinne. Nicht alles war qualitativ perfekt, aber es war sehr viel an... Entertainment da und wir haben den Gastgeber 7-1
dupiert,
so dass die ganze Nation hat dann angefangen zu weinen.
Trotzdem ihre Herzen gewonnen. Ja,
weil die Spieler dann die anderen Spieler umarmt haben. Und da muss man wirklich den Brasilianern dann auch, der Unterschied charakterlich zu Deutschen. Deutsche hätten, fuck, diese scheiß Brasilianer. Die Brasilianer waren so, hey, die haben besser gespielt, die haben schönere Tor gemacht.
Ja.
Und dann haben sie uns noch umarmt. Die sind cool.
Ja.
Ah, ja, aber trotzdem, ich habe jahrelang danach noch irgendwie Ärger bekommen, weil ich damals in einem Hostel gearbeitet habe. Und ich habe immer noch so, oh, Brazil, 7-1. Und irgendwann wurde es wirklich, nach eineinhalb Jahren musstest du sagen, okay,
jetzt,
das lassen wir lieber. Also
wir lassen es mal fallen. Hast du noch Lust, ich würde gerne noch ein bisschen, ich habe schon viel über Drogenerfahrung gesprochen, aber wenig über psychedelische Substanzen bisher gesprochen.
Oh, let's go.
Let's go. Ich habe ganz kurz zu psychedelischen Substanzen eine sehr gespaltene Beziehung. Zum einen bin ich ich bin nüchtern geworden durch Ayahuasca, würde ich sagen. Ich habe keine Therapie, keine Selbsthilfe gemacht. Ich habe das auch schon mal erzählt, ich war 2 Wochen nüchtern, ich war in Costa Rica, hatte das nicht geplant, meinem Surflehrer gesprochen, der auch schon seit 7 Jahren nüchtern ist, das mal gemacht hatte und fand das immer spannend. Und auf einmal meinte er so, hey, Schamane ist in town, you wanna do it? Und es hat mich so gefunden auf eine, ich bin wenig spirituell.
Aber universelle Art und Weise.
So, ja. So, ich bin wenig spirituell, aber wenn es um Ayahuasca geht, sage ich so Sachen wie, du nimmst nicht die Medizin nimmt dich und solche. Und dann habe ich das gemacht und das war ein riesiger Tritt, eigentlich nicht nur in die Eier, überall hin. Es hat mich so, ich habe 2, 3 Sessions gemacht, durchgerüttelt und mir Sachen gezeigt, mich an Orte in meiner Jugendkindheit gebracht, an die ich nie gedacht hätte, dran zu kommen. Es war der glücklichste, bewegendste, traurigste Moment in meinem Leben, was ich da erlebt habe und seitdem, ja, dadurch auch geschafft habe, loszukommen von dem ganzen anderen Scheiß. Das war für mich so ein Moment, als ich nach Ayahuasca dachte, so Koks und Alkohol, wenn du an solche Freunde denkst, das sind Freunde, mit denen hast du einen guten Abend und dann behandeln sie dich 2, 3 Tage scheiße. Und Ayahuasca ist dieser Freund oder teilweise auch LSD, der schüttelt dich mal, ist auch sehr ehrlich mit dir, aber am nächsten Tag, du hast eigentlich keinen Kater, du bist klar, es nimmt nichts von dir. Auf der anderen Seite, ich hatte auch schon viele Bad Trips auf LSD. Ja, ich hatte nie ein Suchtproblem mit psychedelischen Substanzen, aber ja, Ayahuasca hat mich irgendwo, ja, ich bin da irgendwie sehr dankbar, was da geschehen ist. Ja.
Ich habe selber noch nie Ayahuasca genommen, aber ich habe auch sehr viel davon erfahren, dass Leute besonders Alkoholprobleme, Menschen, die Alkoholprobleme haben, auch ein Comedian Ron White zum Beispiel.
Ja.
Der hat das auch
gemacht. Auch erst seit 2, 3 Jahren nüchtern.
Ja,
ne?
Ja, genau. Ja. Es, ich würde sagen, da ist der größte Unterschied zwischen diesen Drogen. Ayahuasca wird zwangsläufig oder psychedelisch wird es irgendwann dazu führen, dass du Traumabewältigung selber durchführst.
Es ist halt immer dark eigentlich, ja. Ayahuasca.
Ja. Nicht nur das, es führt dazu, dass du intrinsisch reingehst und siehst, oh, das ist scheiße mit mir. Ah, fuck this. Alkohol, Kokain, komplette
Weglaufen.
Das ist so, genau. Hier, wir überdecken das, come on, have fun.
Und ich ist glaub, Escape, genau.
Escape. Und es sind sehr viele Leute, die wirklich ihren Alkoholismus dadurch unterbunden. Für mich muss ich sagen, es hat angefangen, weil ich immer schon, ich meine mit 15, ich habe Fear and Loathing in Las Vegas gesehen. Und ich wusste, oh, ich will das
auch. War das mit 15 damals? Ja. Johnny Depp?
Ja.
Großartig.
Das war in den 90ern, ich war 15, 16 sowas. Und ich kannte Hunter S. Thompson vorher nicht. Ich hatte keine Ahnung, wer Hunter S. Thompson ist. Ich habe diesen Film gesehen und dann war ich süchtig erstmal nach Hunter S. Thompson. Ich habe alle seine Bücher gelesen. Ich habe dann einfach auch dieses Gefühl gehabt, oh, das ist so jemand, nach dem will ich irgendwie mein Leben modellieren. Was ziemlich dumm ist, wenn du sein Leben anguckst. Aber gleichzeitig hat er bestimmte moralische Werte, die man wirklich anstreben sollte. Er war immer untouchable, was seine eigenen Werte anging. Er war aber auch ein verrückter Mensch, der sehr viele Scheiße gebaut hat. Was ich aber an ihm gemocht habe, war einfach auch dieses Risiko einzugehen, mit deinem Bewusstsein ein bisschen zu spielen. Und das ist der Grund, warum ich diese Drogen mag. Im Gegensatz zu Alkohol oder Amphetamine, weil du bist gezwungen, eine Selbstbetrachtung durchzuführen, während die Welt um dich herum unglaublich cool aussieht oder schmilzt. Und das ist eine komplette andere Sichtweise auf die Welt.
Ist ja auch eine sehr herausfordernde, oft anstrengende Droge. Also wie gesagt, es ist ja nach innen gerichtet, es ist ja gerade nicht das Escape, sondern so hier, jetzt, wir gehen jetzt mal. Und du hast keine Kontrolle darüber, welche Themen da behandelt werden.
Nee,
ne?
Nee. Du machst einfach alle Türen auf und dann musst du dich darauf einstellen, dass
so einiges dadurch kommt. Now go for it.
Aber das ist ja das, was man den Leuten vielleicht sagen sollte. Ich glaube, auch einer der Gründe, warum es definitiv illegal ist in erster Linie, ist, es bringt dich dazu, dich selber zu hinterfragen und dann die Welt, in der du lebst. Was nicht so gut ist, wenn man wirklich diesen Turbokapitalismus beibehalten will.
Ja.
Alright?
Ja.
Deswegen funktionieren Alkohol und Kokain in dieser Gesellschaft viel besser. Es hält sich am Laufen.
Weil sie uns ja irgendwie dann diesen Sinn geben. Wir hinterfragen keine Dinge, sondern mein Sinn. Längste Zeit meines Lebens war echt mein Sinn, die Party am Wochenende und wenn keine Party war, die Vorfreude auf die Party.
Genau, genau. Ja? Du zwingst dich zu existieren, bis du dann Dampf ablassen kannst, ja, oder genau. Das Leben auch endlich genießen, wobei du dann, je älter du wirst, merkst, oh fuck, die Konsequenzen sind crazy.
Ja.
Aber trotzdem ist nicht für jeder die Droge, man muss sich schon im Klaren sein, dass je jünger du bist, desto gefährlicher ist das für dein Selbstverständnis.
Du meinst psychedelische Substanzen.
Psychedelische Substanzen sollte man erst nehmen, wenn man bestimmte gefestigte Sicht von sich selber hat. Es hilft besonders im Alter, bestimmte Traumata zu bewältigen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich nehme LSD jetzt nicht, um Traumata zu bewältigen. Die habe ich behandelt.
Mit LSD hat man ja auch viele Good Trips. Also ich habe auf vor allem ja auf LSD, aber auch auf Pilzen, habe ich das, was ich als Comedian leider oft nicht mehr habe, wirklich befreit, herzhaft lachen zu können. Und zwar über jede Scheiße. Manchmal so, und dann du halt kriegst dich nicht mehr ein.
Deine Kindlichkeit kommt wieder. Ich meine, eine der besten Arten, LSD für Leute zu erklären, ohne dieses ganze, deine Visionen verändern sich, das kommt auf die Stärke an und die Dosierung, aber das, was passiert ist, du bekommst so ein bisschen diese kindliche Freude wieder zurück und hörst auf, Vergangenheit und Zukunft zu sehr zu betrachten. Ja. Die Gegenwart wird zu diesem Spielplatz, was so wundervoll ist, besonders wenn du wirklich an einem guten Ort bist, das Wetter ist gut, mit Leuten auf dem Fahrrad oder so, dann erkennst du, wow, wie wunderschön es sein kann, sich einfach auf diese Gegenwartssituation zu konzentrieren, ohne wirklich drüber nachzudenken, oh, morgen muss ich das machen, oh, vor zwei Wochen ist das passiert. Also diese Sachen entschwinden und ich glaube, das, was wirklich passiert ist, du bekommst eine sehr ungefilterte Sicht auf das, auf die Welt, in der du lebst. Und da kommen wir wieder zurück zu dem ganzen, was bringt Aktivismus, was ist wie die Zeit. Du erkennst, der Grund, warum diese Leute das machen oder warum Leute sich aufführen, ist, weil sie ein Bestreben haben, was zu verändern. Aber du hast jetzt gerade eine andere Sicht auf diese und merkst, viel wird sich nicht verändern, wenn wir nicht wirklich als Gesamtheit daran gehen.
Ketamin, was ja auch teils psychedelisch ist, habe ich oft beschrieben mit, das ist wie so ein Scheibenwischer, der einmal irgendwie so den Schmutz wegmacht und irgendwie die Dinge sehr simplifiziert und runterbricht auf das Wesentliche, wo du oft so Momente hast, dass du, okay, ich verstehe es.
Wobei ich sagen muss, es gab einige Momente in meinem Leben auf Ketamin, holy shit, da war ich wirklich, ich war verwirrt vom Leben. Ich kann das nur so erklären, ich saß an einem Tisch mit unglaublich coolen Menschen, hauptsächlich Schotten. Wir hatten seit zwei Tagen in der gleichen Wohnung, auch hier in Prenzlauer Berg, hatten wir so eine Geburtstagsparty gefeiert, über zwei Tage. Und alles, was es gab, war so nut-themed. Wir hatten viel mit Nuts, Nut-Cake, Nut-Pasta, oder Peanuts in einem Bowl und Ketamin. Nüsse und Ketamin waren
das
Theme. Und wir waren wirklich, es war so ein Chor von ungefähr 8 bis 12 Leuten, die immer in der Wohnung waren und einige kamen dazu. Und es war wirklich über 2, 2,5 Tage konstant Ketamin konsumieren. Und es gab einen Moment, ich saß an diesem Tisch und vor uns waren Getränke. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, als würde ich dieses ganze Szenario beobachten von der Seite. Und ich sah mich selber auch. Und ich habe ein Gespräch mit Leuten, aber ich bin in der Lage, das zu beobachten. Und ich kann dieses Gespräch nicht beeinflussen.
Ja.
Aber ich führe trotzdem ein Gespräch.
Ja.
Und das ist der Moment, wo du redest mit irgendjemand über, ich glaube, es war ein Film oder so, aber ich habe mich dabei beobachtet, wie ich darüber rede. Und eigentlich darüber nachgedacht, oh mein Gott, habe ich das gerade wirklich gesagt? Denke ich das wirklich? Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, ich muss mal hier aus diesem
Szenario Ketamin raus. Ist sehr schwer zu beschreiben, in Worte zu fassen. Was bei Ketamin sehr spannend ist, dass man teilweise komplett drauf ist und es ist dann aber in einer Viertelstunde wieder weg.
Ja,
20 Minuten, das ist ja, das verfliegt sehr schnell, im Gegensatz zu LSD.
Konsumiert
oder
man das auch dann über eine längere Zeit. Ja, das andere Ding mit LSD, wenn du einmal drin bist, dann bist du mindestens 8 bis 9 Stunden drin.
Mein erster LSD-Trip war ein Bad Trip, aber das war auch schon nach 2 Tagen Feiern in der WG irgendwo mit und ich hatte irgendwann dieses Gefühl, die haben sich alle gegen mich verschworen. Ja, und ich hatte mega Verfolgungswahn.
Du hattest die Paranoia von dem anderen Zeug mit übernommen und hast dann mit dem LSD
das verstärkt.
Super verstärkt.
Und bin dann da gefangen gewesen. LSD oder psychedelische Sachen oder auch Ayahuasca teilweise, du hast die Sorgen, die alle pur auf dich kommen, aber du hast nicht mehr die Möglichkeit, rational zu sagen, es ist alles gut.
Ja,
beruhig dich mal. Dieses, das ist weg. Du spürst die einfach in ihrer ganzen Intensität und kommst dann nicht raus für diese Zeit.
Ja, wobei ich sagen muss, einer der besten Momente in meinem Leben war, wirklich einen Extrem-Horror-Trip zu haben und das dann selber umzukehren und zu erkennen und dann daraus Energie zu bekommen. Es war auch, was weiß ich, das war die Zeit, wo ich habe in einer Galerie gewohnt. Ja, das war eine Galerie und dahinter waren so 2 Zimmer. Ein Zimmer war von mir, ein anderes war von Neil Numb, der in der englischen Szene extrem bekannt und berüchtigt ist. Unglaublich cooler Mensch, ein Schotte. Und wir hatten halt so einen Typen, der kam aus San Francisco und der wollte bei uns auf der Couch pennen, hat aber kein Geld. Also hat er uns 2 Sheets mit jeweils, 75 Pappen Sunshine Acid gegeben.
Also ein richtiges Sheet.
Ja, okay. Richtige Sheet, zwei davon. Und wir haben das zu dritt aufgeteilt. Und das war so das erste Mal im Leben, wo ich wirklich konstant LSD hatte. Und dann kamen halt Momente, wo ich so ein Viertel genommen habe und einfach was gemacht habe. Und dann kamen Momente, wo du eine nimmst und feierst. Und dann kiffst du und trinkst. Und dann gehen alle nach Hause. Du gehst in dein Zimmer. Es ist 4 Uhr morgens. Du denkst, ah, fuck, ich mache mir noch eine Bong. Ich rauche das und dann gucke ich irgendwas. Du rauchst das. Ach, super geil. Du liegst in deinem Bett. Auf einmal wird alles zu einem Cartoon.
Ja.
Ohne Scheiß, das Leben wurde auf einmal zu einem Cartoon. Das hat dazu geführt, dass ich ein krasses Herzrasen bekommen habe.
Ja.
Ich bin dann aufgestanden und in der Panik denkst du, okay, was mache ich? Oh, ich muss zu Neil gehen, ihn fragen, ob er mir einen Krankenwagen rufen kann. Ich stehe an meiner Tür mit der Hand an der Handklinke und irgendwann steht, nee, was soll denn ihr Krankenhaus machen? Setz dich hin. Hast du Erfahrung mit sowas? Ja, das erste Mal, als ich richtig bekifft war, hatte ich auch Herzrasen. Was habe ich da gemacht? Ich habe in ein Bierglas rein hyperventiliert. Und ich hatte ein Glas in meinem Zimmer. Da habe ich mich hingesetzt und einfach
den Sauerstoff gehalten.
Einfach hyper rein in das Ding für 20 Minuten. Das hat mich erstmal beruhigt und dann kamen andere Gedanken. Yo, das ist die Droge. Du wolltest diese Drogenerfahrung. Come on. Alles wird gut. Und dann habe ich mich daran erinnert, was war meine ersten Figuren, die mich dazu bewogen haben, das auszuprobieren. Hunter S. Thompson und Aldous Huxley. Nicht, kennst du den?
Brave New World.
Brave New World geschrieben und The Doors of Perception.
Habe ich nicht gesehen.
Wo der hat einfach eine recht hohe Dosis Mescalin genommen und dann beschrieben in seiner extrem intelligenten Eloquenz, wie das Leben aussieht. Und das ist, wonach sich dann The Doors auch benannt haben. Das ist halt derjenige, der sowas gesagt hat: If the doors of perception are cleansed, everything appears as it is, infinite. Was auch in einem Song vorkommt, bla, in dem Film. Und das war derjenige, der mich dann runtergeholt hat. Ich habe dann YouTube-Ausschnitte über seine Interviews mit ihm gesehen, wo er über die Drogenerfahrung gesprochen hat, aus den 50ern. Das sah irgendwie sah ziemlich scheiße aus. Und dann habe ich meditiert. Und das erste Mal, dass ich wirklich meditiert habe, ich habe meine Augen geschlossen und einfach auf die Atmung geachtet. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass man das sieht, was viele als dieses einheitlich universelle beschreiben, diese verschiedenen Spiralformen, die zusammenkommen und es ist eine grüne Aura überall. Und dann bin ich aufgestanden, habe angefangen, die Wohnung sauber zu machen, bin Fahrrad gefahren, habe nicht geschlafen, habe Leute kontaktiert.
Richtig OG Albert Hoffmann-mäßig.
Ja, ich habe einfach, ich hatte das Gefühl, oh, ich bin wieder zum ersten Mal richtig am Leben und ich erkenne die Wichtigkeit des Seins. Das klingt alles super, hyper.
Ich weiß aber, wovon du sprichst. Übrigens, dieses Atmen ist auch etwas, was die bei Ayahuasca einem vorher sagen, so das Einzige, was dir hilft, ist wirklich Atmen. Wenn du nicht mehr, du kannst nichts tun, du kannst dem nicht entkommen. Konzentrier dich auf deine Atmung. Das ist alles, was du machen kannst. Und was natürlich auch im echten Leben hilft. Ich bin mittlerweile großer Fan, mache ich immer mal wieder von Wim Hof. Ja?
Jeder 40-jährige Mann findet irgendwann zu Wim Hof.
Wim Hof und bald ist wieder Winter. Ich habe eine Tonne auf dem Balkon, da steige ich auch ins Eis und wenig gibt mir so viel Energie als 3-4 Minuten dann wirklich.
Machst du nicht die kalte Dusche-Sache?
Doch.
Das auch.
Aber es ist doch nochmal was anderes. In 3 Grad steigen und da.
Okay, absolut. Definitiv.
Das ist nochmal was anderes. Aber Wim Hof ist, wo du übrigens auch psychedelische Zustände erreichen kannst, wenn du das 4, 5, 6 Runden machst, immer wieder dieses Hyperventilieren und Luft, Luft anhalten. Das ist krass. Auf einmal bist du wirklich, anfangs hast du noch die ganzen Gedanken, okay, die Prämisse, heute Abend der Auftritt, scheiße, ich muss mir noch Steuererklärung machen und in der dritten, auf einmal ist das weg. Auf einmal schaffst du es, wirklich im Moment zu sein und dich zu spüren und alles andere ist weg. Aber das ist natürlich viel, viel anstrengender, als ein Bier zu saufen.
Absolut. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele Leute, besonders auch was, ich meine, natürlich so eine Eistonne ist am besten, aber viele Leute merken das gar nicht, wie viel so eine kalte Dusche wirklich dir hilft.
Mhm.
Auch wenn du so einen Funk hast. Du wachst auf und hast bestimmte Worries. Ah, wieso ist die Rechnung noch nicht bezahlt? Oh mein Gott, ich muss ja die E-Mail noch schreiben. Und dann gehst du und ich mache die normale Dusche. Ich mache heiß, abseifen, während das Wasser abgestellt ist. Natürlich, weil ich ein Gewissen habe.
Ja.
Und dann die Seife mit warmem Wasser abwaschen und dann 3, 4 Minuten
cold.
Cold. Und dann, und es ist immer noch absolut scheiße unangenehm. Viele Leute sagen, irgendwann, nein, du gewöhnst dich nie dran. Die ersten 30 Sekunden sind absolut, absolut unangenehm. Alles in deinem Kopf sagt, warum? Du kamst gerade von diesem unglaublich schönen Warm ins Die und dann hörst du auf und du trockst dich ab und alles, ja, das Beste, was du jemals machen kannst. Everything's gonna be fine. Als das Erste, was ich sage, ist amazing und das Zweite ist wirklich
Alles ist gut. Ich habe auch diese Morgendepression oder diese Gedanken, wo alles auf einmal auf mich einprasselt, wo ich denke, ich habe ja auch noch Kinder.
Weißt du, warum du die hast? Das ist wiederum...
warum das morgens ist?
Dein Körper gibt dir eine Menge Cortisol, weil du bist aufgestanden.
Ja.
Und früher wären wir rausgegangen und wir hätten uns sofort bewegt. Jetzt wachen wir auf und sind so, oh nein, die E-Mail. Oh, meine Kinder müssen zum Arzt.
Ja.
Oh, und das bestärkt diese ganze Scheiße nochmal.
Ja. Übrigens auch der Grund, warum man morgens nicht direkt Kaffee trinken sollte, weil dieses Cortisol, was gebildet wurde, direkt zerstört.
Ja.
Das haben wir. Aber das mit der kalten Dusche oder dem kalten Baden ist ja letztendlich dieses System der Pleasure Pain Schaukel.
Ja.
So Pleasure und Pain ist gleiche Stelle im Gehirn.
Ja.
Und wir setzen dann an der Schmerzseite an. Wir fügen uns ja eigentlich Schmerzen zu. Der Körper reguliert uns und dadurch regeln wir die Dopaminausschüttung.
Ja,
die das Leute. Gegenteil von, einfach Dopamin umsonst kriegen, funktioniert. Es geht halt nie auf. What comes up must come down, so die einfache Regel. Was ich mir übrigens gewünscht hätte in der Schule, ich habe vor 2-3 Jahren dieses Buch gelesen, Dopamin Nation, wo ich endlich mal verstanden habe, so Dopamin ist eigentlich ja alles, was uns antreibt. Alles funktioniert mit Dopamin. Und warum habe ich keinen Bock, irgendwas zu machen, wenn ich 4-mal am Tag masturbiert habe? Warum habe ich kein, also ja, weil dein Motivationszentrum kaputt ist einfach.
Ja, die körpereigenen Chemikalien, die eine bestimmte Motivation hervorrufen, die hast du ausgetötet. Aber alles, was wir haben, ich meine, dieses ganze
Genau, das macht einfach leer.
Es ist alles an den Dopamin angeschlossen. Das Essen, ich habe letztens Sachen gesehen, industrielle Sachen werden so hergestellt.
Warum du deinen Kater hattest nach deinen Fressen? Attacken
genau,
früher,
es ist halt so wiederum Kapitalismus. Und ich glaube, es ist aber schon gut, dass wir mittlerweile auch die Informationen haben, besonders für Männer ab 40, es ist das Wichtigste, was ich gelernt habe. Und ich glaube, das ist, was auch mein Leben ein bisschen verändert hat, ist auch diese Challenge. Du musst deinen Körper, je älter du wirst, mehr vor Herausforderungen stellen, damit deine mentale Gesundheit Fahrt aufnimmt.
Ja.
Das merke ich immer.
Es gehört wirklich alles zusammen.
Absolut. Und da kommen wir wieder zu den fetten Leuten, die so tun, als wären die gesund. Glaub mir mal, das beste Gefühl ist, wenn du gefastet hast den ganzen Tag und ich freue mich heute Abend noch drauf und dann gehst du irgendwann um 1 Uhr in dieses Fitnessstudio und du hast das Gefühl, ich habe keine Energie. Machst irgendwas körperlich und dein Körper hat diese Reserven. Ich fühle mich dann immer wie, ich nenne das Caveman Energy. Ja, ich bin um 1 Uhr, 2 Uhr nachts da, habe seit Stunden, seit 24, 25 nichts gegessen. Und drück.
Du fühlst dich wie Lance Armstrong auf Alpe d'Huez.
Oh.
Wenn auf immer der Epo-Turbo angeht.
Das ist das andere. Ich hoffe, irgendwann Geld genug zu haben, damit ich mich dopen kann. Einfach nur, weil jeder es macht.
Einfach Comedy-Doping. Was Comedy-Doping ist, ChatGPT oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe es noch nie probiert.
Das wird auch irgendwann der erste Influencer, der mit ChatGPT Comedy berühmt geworden ist.
Wird auch irgendwann kommen. Ja, es ist auch spannend, dass Männer über 40, vergeht kein Gespräch in einer gewissen Bubble, ohne über Wim Hof Atmung, über Fasten, über Clean, über Ayahuasca, über Vipassana oder was auch immer zu reden.
Ja, weil das ist halt dieses, oh mein Gott, was, wir werden doch sterben. Wirklich, mit 40 wird es dir wirklich klar. Du weißt da vorher schon, ja, das Leben endet. Aber mit 40, und ich für mich war der Moment, als ich gemerkt habe, meine Beweglichkeit ist absolut kacke. Ich habe mir Socken angezogen vor einigen Monaten und es war super anstrengend. Es war so, what the fuck is wrong with you?
Ich trage auch im Winter Flipflops ab jetzt.
So, und für mich ist eines der besten Sachen, die ich mache für mein Leben, ist, ich mache mindestens 4-mal in der Woche mein Stretching. Das sind 25, 30 Minuten.
Das steht bei mir immer noch auf der. Ich komme nicht mit den Fingern auf den Boden. Also wenn ich gestreckt die Beine habe und runter.
Ja, ich komme dahin. Aber für mich das Wichtigste ist, und viele Leute machen das nicht, das sind diese Deep Squats.
Ja, diese Kozak,
die runter. Jeder Mann, das ist das, was ich liebe. Ich brauche das, weil ich merke, das ist das, was besonders Hüftprobleme und sowas kommt.
In asiatischen Räumen ist das deren Hocken.
Ja, genau.
Also die sitzen
Asian Hocke, ja. Die Russen Asian Hocke, genau.
Genau.
Das ist so gut. Ich meine, wir haben über 1000 Jahre, so haben wir geschissen.
eigentlich ja auch die korrekte Position zum Scheißen.
Das ist die korrekte Position
zum Scheißen. Wo der Darm anständig entleert wird.
Und erst in den letzten 100, 150 Jahren kommen wir in diesen Gegenden, wo unser Körper, und das ist der Grund, warum viele dann Probleme mit dem Psoas-Muskel haben. Warum? Weil du sitzt halt 17 Stunden am Tag.
Ja.
So, das, was ich mache, ist, ich sitze zwar auch, aber dann merke ich, okay, ich gehe jetzt mach diese drei Russenhocken für eine Minute oder eineinhalb Minuten. Oder was richtig geil ist, diese Horse Stance.
Wie funktioniert der?
Das ist so Squat, aber du so Kung-Fu-Lehrer-Meister, die sich so hinstellen. Das geht so schnell auf die
Oberschenkel. Ah, so 90 Grad.
Genau.
Ah, okay.
Das ist so, du fängst an zu zittern nach 30 Sekunden und dann merkst du, aber es ist für den unteren Rücken super geil. Core. Wie gesagt, mein Ziel jetzt ist, ich möchte endlich in meinem Leben einmal für einige Monate fit sein und dann kommt wahrscheinlich irgendwas anderes.
Dann kommt die nächste Sache. Ja, cool. Das war ein wilder Ritt. Es war ein wilder Ritt durch viele Themen.
Oh Mann, ich hoffe, eins davon geht viral. Oh, ich habe letztens, als du bei Cotti warst,
ein
paar Tage vorher, habe ich Nachrichten von irgendeinem Typen bekommen. Oh, wie kannst du den auftreten lassen?
Ich?
Ja, weil er hat irgendwann mal irgendwas mit 18-jährigen Kindern gemacht und ich habe dem nicht geantwortet und dachte, oh bitte, kann er sich bitte aufregen, sodass noch mehr Leute Tickets kaufen?
Ja.
Wie gesagt, der nächste Cotti ist in zwei Wochen.
Stimmt.
Dienstag am 10.10.
Am 10.10. kann man sich gut merken mit 10. einem 10. grandiosen Line-Up, was man sich wirklich nicht...
Fred Costea, Phyllis Tastan und Carvus Calanta und meine Wenigkeiten. Im Meringhof-Theater.
Meringhof, wunderschönes Theater.
Wunderschönes Theater, ja.
Wunderschönes Theater. Und willst du noch deinen Podcast pluggen?
Ja, jeden Montag mit meinem wundervollen Freund Kinan Al. Bildungslücke am Morgen.
Blam. Ich dachte, Blam. Das steht für Black Lives Also Matter.
Na, no life matters.
No life.
Ich bin ein zynischer Mann. No fucking life matters. Hör auf. Nein, Bildungslücke am Morgen, was ist das? Zwei Kanacken ohne Bildung. Machen eine Morningshow.
Aber ihr sprecht schon über aktuelle Themen.
Aktuelle Themen. Meistens sind es wirklich Sachen, die uns interessieren. Wir haben letztens einfach mal, oder in dieser neuen Folge, 10, 15 Minuten über Nicolas Cage und seinen Return to Stardom.
Ah, ist er zurück?
Oh, dude.
Eine Zeit lang war der eigentlich nur in Katzenmemes unterwegs.
Ja, aber jetzt, er hat einige gute Filme. Ein Film, was auf Netflix raus ist, einer der besten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist Pig. Unglaublich wunderschöne Prämisse, gut gespielt. Und jetzt kommt ein anderes, das heißt Dream Scenario. Und die Prämisse ist auch geil. Die Prämisse ist, es ist irgend so ein langweiliger Professor, der jetzt auf einmal in den Träumen aller Menschen erscheint. Er erscheint einfach. Er ist immer da, läuft einfach durch die Gegend, winkt und das ist vom Filmischen her, what? Ich möchte mehr darüber wissen, warum. Das ist, und der Trailer ist schon, und er sieht aus, als würde er wieder richtig gut spielen.
Nicolas Cage ist ja mittlerweile auch schon, wie alt ist er, Mitte 60?
Bestimmt, ja.
Krass, hat auf jeden Fall mein ganzes Leben begleitet.
Dude,
meinst du auch? Und jetzt ist er zurück.
Ich weiß noch, wie er vor einigen Jahren, als er pleite war, bei Sat.1 Morningshow war und versucht hat, ein Schloss zu verkaufen.
Das ist traurig, wenn amerikanische Stars irgendwann im Morningfernsehen auftreten.
Es war 9 Uhr morgens, Sat.1, Nicolas Cage sitzt da, es hat überhaupt keinen Bock.
Ist er pleite? War der pleite?
Er war richtig pleite, weil der Typ hat Sachen gekauft, wie Dinosaurier,
Skelette
für Millionen. Elvis Presleys Unterhose für, was weiß ich, 40.000, 50.000.
Was Leute immer sagen, Mensch, wie konnte der pleite gehen? Boris Becker, der hat doch 20 Millionen verdient. Ich bin ja schon mal schnell zu Geld gekommen in meinem Leben und nur die Message, man kann sehr schnell sehr viel Geld ausgeben, ohne es wirklich zu merken.
Das ist ja, was die Leute sagen über Leute, die eine Lotterie gewonnen haben. Viele von denen verlieren das in weniger als ein, zwei Jahren.
Weil sie, glaube ich, sich gar nicht vorstellen können, dass das eine Menge an Geld ist, die man überhaupt ausgeben kann.
Ja.
Und dann fangen sie an und dann merken sie auf einmal, und das Ding ist, wenn du Geld hast, kriegst du auch leichter Kredit. Also kriegst du die Chance oder die Gefahr, privatinsolvent zu gehen, ist viel größer, wenn du Kohle hast, klar, als wenn du gar keine hast.
Sie haben Geld, hier ist noch mehr Geld.
Genau, hier, 10% Zinsen.
Oh, ist krass.
Ein Schicksal, was mich vielleicht irgendwann auch ereilen wird. Aber ist okay. Ich habe weiterhin die Comedy. Ich werde da auf jeden Fall dranbleiben. Und weil du gefragt hast, ist es meine Midlife-Krise? Ich glaube, meine Midlife-Krise war davor.
Mhm.
Ja, war, meine Midlife-Krise war der Hedonismus mit Drogen und Alkohol. Und ich glaube, dass das eher meine... weiß jetzt nicht bestimmt. Es gibt mir auf jeden Fall, es ist eine Aufgabe, die mir sehr viel Freude bereitet. Nichts Schöneres, als eine Prämisse zu finden und dann irgendwie einen Lacher zu kriegen.
Was hier ist das, was ich dir sagen kann, als jemand, der es 13 Jahre macht. Ich beurteile neue Comedians nicht nach ihren Bits. Die ersten 3 Jahre beurteile ich Leute wie dich nur nach dem Work Ethic.
Mhm.
Und die ist bei dir exzeptionell.
Danke.
Das ist der Grund, warum ich mir denken kann, okay, fuck, das wird funktionieren. Das ist auch bei den anderen jungen Leuten, die ich in den letzten Wochen und Monaten gekauft habe. Mir geht es darum, wie arbeitest du und wie bist du in der Lage, mit einem Bombing umzugehen.
Ja.
Wenn Leute mit einem Bombing ist, du kommst runter und es war scheiße. Und wenn Leute runterkommen und sie, du merkst, denen geht es emotional wirklich an die Nieren, dann weißt du, ja, okay, das geht dir an die Nieren, weil es dir was bedeutet.
Ja.
Wenn Leute
ja.
runterkommen und sagen, ja, okay, das Publikum
ist scheiße.
Ja, ja. Dann weißt du, okay, dude, das ist ein Hobby für dich. Deswegen, ich habe dich schon mal richtig leiden sehen nach dem Bombing und das ist, wo ich weiß, als Comedian,
ja,
da geht was.
Ja. Ja, ich bleib dran. Danke dir, Pasun. War ein cooles Gespräch.
Hat absolut Freude gemacht.
Alles Gute dir das nächste Mal. Dann auf LSD.
Hopefully, ja.
Machen wir.
Cool.
Ciao.
Ciao, ciao.